Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur heutigen Telefonkonferenz der Allianz SE anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsergebnisses im zweiten Quartal 2019. Für Ihre Information, diese Konferenz wird aufgezeichnet. An dieser Stelle übergebe ich das Wort an Herrn Holger Klotz.
Dankeschön, Bettina. Guten Morgen auch von meiner Seite und nochmal herzlich willkommen. Wie gewohnt wird unser Finanzvorstand Giulio Terzariol Sie durch die Quartalsergebnisse führen, um im Anschluss Ihre Fragen zu beantworten. Die Telefonkonferenz ist auf 60 Minuten angesetzt. Hiermit übergebe ich an Giulio.
Bitte schön. Hallo, guten Morgen und ich freue mich, Ihnen heute die Ergebnisse für das zweite Quartal präsentieren zu dürfen. Aber bevor wir in die Zahlen für das zweite Quartal einsteigen, werfen wir auf Seite 3 einen Blick auf die Ergebnisse für die erste Jahreshälfte. Und wie Sie sehen, haben wir eine sehr gute Performance in den ersten 6 Monate des Jahres. Das gilt für die Einnahmen, die um 6% gewachsen sind. Und das ist getrieben insbesondere von der Lebensversicherung und von der Schadenunfallversicherung. Der operative Gewinn ist auch um 6% gestiegen oder ungefähr 370 Millionen. Alle Segmente haben zu diesem Wachstum beigetragen. Und dann der Jahresüberschuss ist um 7% gewachsen. Und wenn Sie den Gewinn pro Aktien betrachten, das ist um 10% gewachsen, weil da haben wir einmal die Auswirkung aus der Wachstumsrate von dem Jahresüberschuss, aber dann auch wir haben den Effekt aus den Buybacks. Die operativen Kennzahlen wie Combined Ratio, Neugeschäftsmarge und die Nettomittelzuflüsse bei PIMCO und TGI, die haben alle in die richtige Richtung gezeigt. So, wir haben eine bessere Combined Ratio, wir haben eine stabile Neugeschäftsmarge mit einem wachsenden Neugeschäftswert. Und die Netto-Mittelzuflüsse, die waren bei PIMCO insbesondere sehr positiv mit 44 Milliarden. So, insgesamt ein sehr gutes Bild für die ersten 6 Monate. Und wenn wir auf Seite 5 gehen, da sehen wir auch ein ähnliches gutes Bild für das zweite Quartal. Die Einnahmen sind um 4% gewachsen. Und das war auch in dem Fall getrieben von der Schadenunfallversicherung und von der Lebenskrankenversicherung. Der operative Gewinn ist um 160 Millionen gestiegen. Der Haupttreiber in dem Fall war die Entwicklung in der Lebensversicherung. Ansonsten waren die anderen Segmente insgesamt betrachtet stabil. Der Jahresüberschuss ist um einen zweistelligen Betrag gewachsen, so um 13%. Und der Grund dafür ist einmal die operative Entwicklung, aber auch wir haben eine deutliche bessere Steuerquote verglichen zu dem Niveau in 2018. So, insgesamt mit 3,2 Milliarden operativen Gewinn und mit einem Jahresüberschuss von 2,1 Milliarden sind wir mit den Ergebnissen im zweiten Quartal sehr zufrieden. Auf Seite 7 zeigen wir das Eigenkapital und die Solvenzquote. Das Eigenkapital ist um 1,2 Milliarden gestiegen gegenüber dem Niveau am Ende März. Die Auszahlungen für die Dividenden und für die Buybacks haben eine negative Auswirkung von ungefähr 4,5 Milliarden gehabt. Aber andererseits haben wir einen Jahresüberschuss von 1 Milliarde, die reinfließt und dann auch wir haben die Veränderung der unrealisierten Gewinne und Verluste, insbesondere bei den festverzinslichen Wertpapieren haben wir eine deutliche Steigerung in unserer Kapitalanlage verzeichnet. Die Solvenzquote ist um 5% rückläufig. Und das ist hauptsächlich auf die Zinsentwicklung zurückzuführen. Die Zinsen sind deutlich gesunken. Im Quartal sind die Zinsen um ungefähr 30 bis 40 Basispunkte gesunken. Und wenn wir rechnen, einfach die Auswirkung der Marktveränderung auf unsere Solvenzquote ist 8% Vorsteuer und Nachsteuer ist 7%. So, diese Entwicklung hat uns belastet. Gegenläufig ist die positive Auswirkung aus dem organischen Wachstum mit 3% berechnet nach Steuer und Dividenden. So die zwei Hauptfaktoren, die unsere Solvenzquote beeinflusst haben, sind einmal die Zinsbewegung und dann andere Seite in die positive Richtung. Das organische Wachstum war positiv. So insgesamt, die Solvenzquote liegt bei 213% und das ist ein sehr gutes Niveau und auch entspricht unter den Umständen unserer Erwartungen. So, da gibt es überhaupt keine Überraschung auf unserer Seite. Und mit dem würde ich Seite 9 einfach nicht weiter kommentieren. Das ist nur, die sind nur die gleichen Zahlen, die ich gerade gesprochen habe. Und mit dem würde ich direkt auf Seite 11 gehen, wo wir wie Tradition einen Überblick der Entwicklung der Einnahmen in Schadenunfall zeigen. Insgesamt war das interne Wachstum 4% plus und davon die Hälfte kommt aus Preisveränderung und die andere Hälfte kommt aus Volumen. So, wir sehen eine gute Dynamik sowohl bei den Preisveränderungen als auch bei den Volumen. Insbesondere ist die Tendenz erfreulich in der Industrieversicherung. Da sehen wir eine viel bessere Dynamik verglichen zu den Dynamik, die wir vor einem Jahr zum Beispiel hatten. Aber insgesamt sehen wir eine stabile oder positive Entwicklung bei den Erneuerungen. Aber wie gesagt, insbesondere in der Industrieversicherung gibt es definitiv ein sogenanntes Hardening von dem Markt. Ansonsten, gut gewachsen sind wir in Deutschland und in Italien. Und dann würde ich sagen, sehr prominent ist auch die Wachstumsrate bei Holle Hermes mit 12,4%. Und wie wir später sehen werden, das ist nicht nur eine gute Wachstumsrate, aber die Combined Ratio ist auch sehr, sehr gut. Ein Minuszeichen haben wir nur in Spanien, wo wir insbesondere im Neugeschäft sehr selektiv geworden sind. So, insgesamt, wie gesagt, eine gute Dynamik mit guten Volumina und auch mit guten Preisbewegungen. So, insgesamt haben wir wieder ein gutes Quartal mit einer Wachstumsrate, die über die übliche Wachstumsrate von 3% ist. Auf Seite 13 zeigen wir die Entwicklung des operativen Gewinns. Der operative Gewinn ist um 5% rückläufig und Grund dafür ist das niedrigere Kapitalanlageergebnis. Ansonsten waren die Combined Ratio und das versicherungstechnische Ergebnis stabil. Was die Combined Ratio angeht, haben wir eine höhere Belastung aus Naturkatastrophen verglichen zum Vorjahr, aber die Naturkatastrophen waren sowieso im Rahmen unserer Erwartungen und dann haben wir auch ein niedrigeres Abwicklungsergebnis. Diese Effekte wurden aber von einer geringeren Belastung aus wetterbedingten Schäden und auch eine leichte Verbesserung der Basisschadenquote und noch wichtiger von einer Senkung der Kostenquote weitgehend kompensiert. So insgesamt haben wir eine stabile Combined Ratio und ich denke insbesondere die Senkung der Kostenquote ist noch ein Beweis, dass wir kontinuierlich auf unsere Produktivität arbeiten. Und dass die Basisschadenquote auch stabil bleibt, das ist ein Zeichen von Qualität von unserer technischen Expertise. Auf Seite 15, da zeigen wir auch wie traditionsgemäß die Combined Ratio und den operativen Gewinn für die ausgewählten Einheiten. In Deutschland sehen wir eine leichte Verschlechterung der Combined Ratio, aber das ist auf die Naturkatastrophen zurückzuführen. Eigentlich mit einer Combined Ratio von 95,6%, trotz einer Belastung Naturkatastrophe von 8% sind die Ergebnisse in Deutschland eigentlich ausgesprochen gut. In Frankreich sehen wir eine Normalisierung, positive Normalisierung, wenn man so will, verglichen zu dem Niveau von 2018, wo wir aber eine große Belastung aus Naturkatastrophen und Großschäden hatten, so ist es eine Normalisierung von einem sehr schlechten Niveau. In Australien sehen wir das Gegenteil, eine Normalisierung von ausgesprochen guten Ergebnissen zu trotzdem sehr guten Ergebnissen, so nur Bewegungen von Sondereffekten, die wir im Vorjahr hatten. In Spanien ist die Combined Ratio für das laufende Geschäftsjahr stabil und die Abweichung zum Vorjahr kommt aus einer niedrigere oder negative Abwicklungsergebnis, wobei im Vorjahr war das Entwicklungsergebnis noch positiv. Erfreulich ist die Tendenz in Lateinamerika, wo wir jetzt bei 100% Combined Ratio sind. Und wenn man denkt, dass die Zinssituation ist anders als in Deutschland, ist 100% Combined Ratio in Südamerika eigentlich eine gute Combined Ratio. Und dann bei der globale Einheiten ganz unten sehen wir insgesamt stabile Combined Ratio. Und es ist klar, dass uns die Combined Ratio von 80% bei Ole Hermes besser gefällt als die 101 bei AGCS. Aber insgesamt bei den globalen Einheiten haben wir auch stabile und auch, ich würde sagen, insgesamt eine gute Combined Ratio. Aber klarerweise haben wir ein paar Hausaufgaben bei AGCS. Seite 17. Das Kapitalanlageergebnis ist um ungefähr 50 Millionen rückläufig. Das ist auf niedrigere Dividenden aus Aktien zurückzuführen und insbesondere aus unserem Private Equity Portfolio. Und das Thema hier ist, im Vorjahr war die Dividenden besonders hoch, so das ist hier eine Normalisierung auf eine normale Niveau. Ansonsten, das ist wichtig, die laufende Rendite aus den festverzinslichen Wertpapieren ist konstant geblieben. Ich erwarte schon, dass wir in der Zukunft eine leichte Senkung sehen werden und graduell, weil die Zinsen so tief sind. Aber wie Sie sehen, es gibt mehr Stabilität, als was man erwarten würde. Und mit dem würde ich jetzt einsteigen auf Seite 19 in die Lebensversicherungssparte. Wie wir schon darüber gesprochen haben, haben wir drei Ziele in der Lebensversicherung. Einmal, wir wollen eine Neugeschäftsmarge von über 3%. Dann wollen wir, dass der Anteil von bevorzugten Produkten bei 80% oder mehr liegt. Und dann wollen wir auch ein Wachstum des Neugeschäftswerts von 5% erreichen. Und wenn wir die Situation im zweiten Quartal anschauen, haben wir alle drei Ziele erreicht. Die Wachstumsdynamik war besonders gut in Deutschland und auch in den USA. Und in Deutschland zum Beispiel sehen Sie eine Wachstumsrate bei Germany Life oder Allianz Leben von ungefähr 30%. In den USA liegen wir bei 16%. Im Gegenteil, in Italien und Frankreich waren die Einnahmen rückläufig. Und das ist aber auf eine niedrigere Produktion von fondsgebundenen Lebensversicherungen zurückzuführen. Das Momentum ist in Italien schon besser geworden, verglichen zu dem ersten Quartal 2019. So insgesamt aber eine gute Leistung bei unserer Produktion mit einer Wachstumsrate von 8,5%, so echt eine gute Dynamik. Und wie Sie sehen, die Marge ist auch stabil, eigentlich leicht gestiegen von 3,5% auf 3,6%. Auf Seite 21 zeigen wir den operativen Gewinn. Das ist, der ist deutlich gestiegen, um 160 Millionen Euro ungefähr verglichen zu den Vorperiode. Und die Hauptsache dafür ist eine Veränderung in der Berechnung der aktivierten Abschlusskosten in den USA. Wenn wir diese Sondereffekt bereinigen würden, wäre der operative Gewinn auf dem Vorjahresniveau, eigentlich perfekt auf dem Vorjahresniveau. Das ist aber ein gutes Niveau, wenn Sie denken, dass wir 4,2 Milliarden Prognose haben für das Jahr, geteilt durch 4 wäre 1 Milliarde 50, so adjustiert für den Sondereffekt wären wir bei 1 Milliarde 75, so das ist trotzdem leicht besser als unsere Prognose. Was diese Änderung der aktivierten Abschlusskosten in den USA angeht, ich kann das kurz erklären. Im Grunde genommen, wir aktivieren die Abschlusskosten und die Abschlusskosten, die werden über die Laufzeit der Verträge, ich vereinfache ein bisschen, aber die werden über die Laufzeit der Verträge verteilt und abgeschrieben. Wir haben jetzt die Laufzeit verlängert in den Modellen, weil die Verträge einfach länger in den Büchern sind, und wenn wir die Laufzeit verlängern, das bedeutet automatisch, dass die jährliche Abschreibung weniger wird, aber noch dazu, in dem Fall gibt es auch einen Catch-up-Effekt für die höheren Abschreibungen, die wir in der Vergangenheit vorgenommen haben. So insgesamt schreiben wir weniger, aber wir verteilen über eine längere Laufzeit. Das ist der Sonderfall. Das ist auch irgendwie ein Beweis, dass wir leicht konservativ waren in unserer Annahme der Vergangenheit. So, wieder ajustiert für den Sondereffekt 1,75 Milliarden Euro. Das ist wirklich ein gutes Ergebnis und leicht besser als unsere Prognose. Auf Seite 23 zeigen wir den Neugeschätzwert und auch die Übersicht für die ausgewählten Einheiten. Wie Sie sehen, der Neugeschäftswert ist um 10% gestiegen und Haupttreiber für die Steigerung des Neugeschäftswertes war insbesondere die gestiegene Produktion. Ansonsten, wie vorher schon gesagt, die Marge war relativ stabil, nur ein bisschen leicht gestiegen. Bei den operativen Gewinn sehen wir eine deutliche Wachstumsrate in den USA, aber das ist hauptsächlich von diesem Sondereffekt erklärt, bereinigt und der Sondereffekt wäre die Entwicklung in den USA stabil. Da sehen wir in Asien-Pazifik auch eine gute Wachstumsrate und das ist, weil die unterliegende Performance besser wird, aber da muss man auch berücksichtigen, dass wir die Belastung aus den Legacy Book in Taiwan nicht mehr haben. Und dann, es gibt ein paar Länder, wo Sie Minuszeichen sehen, das wäre in Spanien oder auch bei der Allianz private Krankenversicherung. In dem Fall aber, der niedrige Gewinn ist von einer Normalisierung der realisierten Gewinne und Erträge erklärt, so wie hatten wir realisierte im Vorjahr und dieses Jahr sind wir eher auf einem stabiler oder niedrigen Niveau. Insgesamt gute Leistung. Es gibt einige Pluszeichen, einige Minuszeichen, aber insgesamt ist die operative Entwicklung in der Lebensversicherung gut. Auf Seite 25 zeigen wir die Kapitalanlagemarge. Die liegt mit 19 Basispunkte, 3 Basispunkte weniger als im Vorjahr. Aber das ist unverändert verglichen zum Niveau vom ersten Quartal. Und insgesamt die Senkung verglichen zum Vorjahr ist getrieben von einer höheren Versicherungsnehmerbeteiligung, das ist sogenannte Profit-Sharing, das ist von 35 Basispunkte auf 39 Basispunkte gegangen. Aber wichtig ist, der Saldo, die Differenz zwischen der laufenden Rendite, Current Yield, und der technischen Garantie, Minimumgarantie, ist stabil geblieben. So, diese Differenz bleibt stabil. Und wir haben im Quartal eine höhere Versicherungsnehmerbeteiligung gehabt und das erklärt, warum die Investmentmargin ein bisschen runterkommt. Insgesamt, ich glaube, mit den guten Operating Performance und auch mit der guten Entwicklung des Neugeschäftswertes haben wir eine Lebensversicherung im zweiten Quartal gut abgeschnitten. Und jetzt kommen wir zu einem anderen Segment, der auch gut abgeschnitten hat. Und das ist der Asset Management Segment. Wie Sie sehen, ist das für dritte verwaltete Vermögen um 3% gestiegen. Die Netto-Mittelzuflüsse waren positiv. Insbesondere bei PIMCO waren positiv mit 23 Milliarden Netto-Mittelzuflüsse. Wobei bei AGI haben wir eine leichte Rückgang in den Netto-Mittelzuflüsse, aber insgesamt mit 20 Milliarden ist die Leistung Asset Management sehr gut und die 20 Milliarden Netto-Mittelzuflüsse sind sogar höher, als was wir im ersten Quartal hatten mit 18 Milliarden. So insgesamt fast 14 Milliarden Netto-Mittelzuflüsse für die 6 Monate ist echt eine gute Zahl. Die Marktentwicklung war auch positiv, dank steigender Kurse, insbesondere bei den festverzinslichen Anleihe und nur diverse Kurse sind gegen uns gelaufen, weil der US-Dollar eigentlich schwächer geworden ist. Ist kaum zu glauben, weil man hat immer die Wahrnehmung, dass der US-Dollar stärker wird, aber im Quartal ist der US-Dollar eigentlich ein bisschen schwächer geworden. Insgesamt mit 1,6 Milliarden, sagen wir mal Deutsch, richtig, Milliarden Assets, da glaube ich, stehen wir ganz, ganz hoch. Und die Basis ist vielversprechend auch für die Zukunft. Auf Seite 29 zeigen wir die Einnahme. Term berechnet die Einnahme leicht gesunken um 1,7%. Das ist aber auf die Entwicklung der Performance Fee zurückzuführen. Wie Sie sehen, die sind von 115 Millionen auf 72 Millionen zurückgegangen. Wichtiger aber ist die Entwicklung der Basis Fees. Die sind gestiegen und das ist eher eine wichtige Kennzahl, weil die Performance Fees sind naturgemäß volatil. Wo die Basis-Fees, die sind eher maßgeblich für die Nachhaltigkeit der zukünftigen Gewinne. Die Marge ist leicht rückläufig bei PIMCO mit 38,5 Basispunkte. Das ist aber auf die Akquisition von Görting zurückzuführen. Und noch dazu haben wir eine leichte Veränderung des Geschäftsmix gehabt. In AGI, im Gegenteil, ist die Marge hochgegangen um 0,2 Basispunkte. Das ist wieder ein Beweis von der Qualität von dem Geschäft, die AGI reinbringt. Und mit dem an Seite 31, der operative Gewinn bereinigt um bessere Kurse ist mehr oder weniger stabil auf dem Niveau vom Vorjahr. Das ein sehr gutes Niveau war übrigens. Und da muss man auch berücksichtigen, wir haben diese Stabilität erreicht, obwohl die Performance Fees niedriger ausgefallen sind als im Vorjahr. So, das ist echt eine gute Leistung. Die Kostenquote ist um 50 Basispunkte zurückgegangen. Und das war insbesondere dank der Entwicklung bei AGI getrieben. So, insgesamt mit ungefähr 700 Millionen Gewinn hat unsere Asset Management Sparte echt ein gutes Quartal hinter sich und wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen auch von unserem Asset Management Segment. Seite 33, noch eine gute Entwicklung, das ist unser Corporate Segment. Insgesamt ist der operative Gewinn um 60 Millionen besser geworden. Die Hälfte von der Verbesserung kommt aus an ein besseres Ergebnis bei unserer internen IT-Dienstleistungsgesellschaft Allianz Technology und die andere Hälfte kommt aus einer verbesserten Kapitalanlage. So insgesamt deutlich bessere Ergebnisse verglichen zu dem Vorjahr und sogar ein bisschen besser, als was wir uns vorgenommen hatten. Und mit dem auf Seite 35 zeigen wir wie üblich das nicht operative Ergebnis und den Jahresüberschuss. Bei den nicht operativen Ergebnissen sehen wir eine Verbesserung verglichen zum Vorjahr von ungefähr 90 Millionen. Wie Sie sehen, die realisierte Gewinne und Verluste netto von Abschreibungen waren niedriger als im Vorjahr, aber andererseits haben wir auch eine niedrigere Belastung aus oder keine Belastung aus der Transaktion in Taiwan. Letztes Jahr war diese Transaktion hat eine Auswirkung von ungefähr 220 Millionen und das ist in der Position Amortization of Intangible Asset zu sehen. So, insgesamt weniger realisierte Gewinne, aber keine Sonderbelastung wie im Vorjahr und dann noch dazu die Restrukturierungsaufwendungen waren in 2019 ein bisschen weniger als in 2018. Das führt insgesamt zu einer besseren nicht operativen Ergebnis. Und noch dazu, dann die Steuerquote ist um 3% gesunken verglichen zu dem Vorjahr. Und da gibt es ein paar Effekte wie eine Zuschreibung von einer latenten Steuer und auch eine Auflösung von einer Steuerrustellung bereinigt. Und diese Effekte wäre die Steuerquote eher bei 25% gewesen und das wäre am unteren Ende unserer Spanne. So, insgesamt haben wir eine gute Operating Profit, einen guten operativen Gewinn. Wir haben ein besseres, nicht operatives Ergebnis. Wir haben eine niedrigere Steuerquote. So, alle Kennzahlen gehen in die richtige Richtung. Und das führt, wie vorher gesagt, zu einer Wachstumsrate des Jahresüberschusses von 13%. Seite 37 ist einfach die Zusammenfassung. In Schadenunfall haben wir wieder die Kostenquote weiter reduziert. In Lebenskrankenversicherung haben wir eine gute Dynamik bei bei der Entwicklung des Neugeschäftswertes. In Asset Management haben wir positive Netto-Mittelzuflüsse. So insgesamt, wir haben starke Ergebnisse in dem zweiten Quartal, aber auch in der ersten Jahreshälfte gehabt. Und wir haben wirklich eine gute erste Jahreshälfte hinter uns. Und damit bestätigen wir, dass wir auf einem guten Weg sind, unsere Jahresziele zu erreichen. Und mit dem, ich möchte mich wie immer bei unseren Mitarbeitern bedanken, weil diese Ergebnisse sind einfach das Resultat von den Anstrengungen von unseren Mitarbeitern. Und jetzt würde ich gerne Ihre Frage annehmen.
Dankeschön. Meine Damen und Herren, falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Sterntaste und die Ziffer 1 auf Ihrem Telefon. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Stummtaste deaktiviert ist, damit Ihr Signal unsere Geräte erreichen kann. Wir bitten zu beachten, dass während Sie Ihre Frage stellen, Ihre Leitung permanent geöffnet sein wird und erst wieder stumm geschaltet wird, wenn zum nächsten Fragenstellen übergangen wird. Noch einmal zur Erinnerung, drücken Sie bitte Stern 1, um eine Frage zu stellen. Wir werden nun einen kurzen Augenblick warten, um allen Teilnehmern die Gelegenheit zu geben, für Ihre Frage zu signalisieren. Unsere erste Frage kommt nun von Michael Flemig von der Börsenzeitung. Bitte schön.
Ja, guten Tag, hier ist Michael Flemig, Herr Tazazirol, Herr Klotz. Ich habe drei Fragen insgesamt. Einmal zur Prognose, zweitens zu Allianz Direkt und drittens zur Abwicklungsquote in der Sachversicherung. Zur Prognose, Sie haben sie bestätigt. Nun wissen wir alle, es kann einem immer der Himmel auf den Kopf fallen. Und das heißt in Ihrem Fall, es kann im September Hurricanes geben oder im Winter Stürme. Unter der Voraussetzung, dass die Naturkatastrophen in dem Budget bleiben für das Gesamtjahr, würden Sie sagen, dass Sie das obere Ende Ihrer Prognose erreichen können? Oder sehen Sie da irgendwelche belastenden Sonderfaktoren in den übrigen zwei Quartalen? Zweitens zu Allianz Direkt, vielleicht könnten Sie uns mal auf den Stand setzen. Wo ist das Projekt im Moment? Wie läuft es? Wann soll es starten? Und dazu auch, im zweiten Quartal gab es wieder einen Verlust. Wie sind eigentlich Ihre Erwartungen als Finanzvorstand an die Profitabilität mittelfristig des Projekts? Dritte Frage, Abwicklungsquote, sie ist gesunken. Sie hatten gesagt, in Spanien sogar negativ. Es gibt Leute, die sagen, es wird strukturell niedriger ausfallen, die Abwicklungsquote. Würden Sie dem zustimmen? Danke.
Ja, so, vielen Dank für Ihre Frage. Wir starten mit der Prognose. Ja, angenommen, alles bleibt normal. Es gibt normale Naturkatastrophen und angenommen, es gibt keine große Verwirrung bei der Kapitalmärkte. Das ist dann schon normale Erwartung, dass wir in Richtung obere Ende gehen. Aber die Annahmen wollen wir noch nicht treffen und ich bin lieber ein bisschen konservativ. Aber ja, mit einem operativen Gewinn von 6,1 Milliarden und eine Outlook von 11,5 Milliarden für das Jahr, falls die Situation stabil bleibt, ist zu erwarten, dass wir uns in die Richtung bewegen, wie Sie gesagt haben. Aber wir werden sehen. Ich habe noch in Erinnerung, vor ein paar Jahren, es war alles super in August und dann in Oktober hat ein bisschen anders ausgeschaut mit der Naturkatastrophe in Amerika. Aber wie gesagt, falls alles normal bleibt, würden wir erwarten, dass wir schon über die 11,5 Milliarden liegen. Bei Direct, ja, Sie haben recht, die Combined Ratio war über 100%. Das ist aber auch nicht überraschend. Wir sind jetzt in der Aufbauphase. So, das bedeutet Folgendes. Erstens werden wir auch mit einer höheren Kostenquote laufen und auch wenn man in einer Aufbauphase hat, muss man immer berücksichtigen, dass die Combined Ratio von neuen Kunden die Schadenquote bei neuen Kunden ist in der Regel höher als bei einer Book, die eine gewisse, sagen wir so, Historie hat. Was sind die Erwartungen? Zuerst starten wir mit dem, mit was passiert in den nächsten Monaten. Wir werden in November mit dem den Launch in Deutschland und in Holland starten und danach im 2020 werden wir auch in Italien und Spanien einfach den Launch haben. So, wir sind mehr oder weniger da, wo wir sein wollen. Und Ende des Jahres werden wir unter den Brand Allianz direkt in Deutschland operieren. Die Erwartung an die Profitabilität von Allianz direkt, ich würde Folgendes sagen, in den ersten zwei, drei Jahre erwarten wir, dass die Combined Ratio schon bei 100 liegt oder über 100, aber ich würde sagen, nach 4, 5 Jahren sollten wir dann eine Combined Ratio haben, die unter 100 ist. Das ist aber wichtig. Das ist echt, erstens können wir sowieso das verkraften und das ist sowieso in unsere Planung. Aber was wir da versuchen, ist wirklich auch ein neues Geschäftsmodell zu bauen. So, es geht darüber hinaus, so wie wir jetzt in 2020 eine Combined Ratio von 101, so von 99 haben. Da wollen wir eine Gesellschaft bauen, wo wir langfristig, mittelfristig mit einer ganz anderen Kostenquote operieren, mit ganz anderen KPIs, was die Kundenzufriedenheit angeht. So, da wollen wir echt mittelfristig was erreichen, das wir noch nicht erreicht haben. Und die Combined Ratio für die ersten Jahre ist nicht so maßgeblich, um den Erfolg dieser Initiative zu bestimmen. Und dann, Sie hatten noch eine Frage bei der Entwicklungsquote. Und das Thema war, ob das strukturell ist. In einem gewissen Sinne ja. So, wir haben schon gesagt, dass wir denken, dass unsere Entwicklungsquote über die Jahre eher bei 3% landet. Das war durchschnittlich in der Vergangenheit bei ungefähr 4%, ein bisschen weniger als 4%. Und wir denken, das wird sich eher bei 3% stabilisieren. Und der Grund dafür ist, in der Vergangenheit gab es Annahmen über die Inflationsrate, die nicht zustande gekommen sind. Und das hat auch zu einer höheren Entwicklungsquote. Aber klarerweise, diese Annahmen über die Inflationsrate sind mittlerweile eher in der Schadenreservierung eingespielt. So, in dem Sinne, es ist auch, wenn Sie wollen, strukturell, aber es ist auch keine Überraschung. Wir haben schon geplant, dass wir eine niedrigere Entwicklungsquote in der Zukunft haben werden.
Gut, danke. Erlauben Sie eine kurze Nachfrage?
Ja.
Welche Kostenquote erwarten Sie bei direkt im eingesprungenen Zustand dann?
Okay, unsere Ziel, das haben wir sogar gesagt in der Capital Market Day, war 10%. Und uns gesagt, ob wir 10% erreichen oder 11%, das macht nicht den großen Unterschied, aber im Grunde genommen wollen wir uns definitiv in Richtung 10% bewegen. So, ich würde sagen, irgendwas zwischen 10% und 12% wäre aus meiner Sicht eine gute Kostenquote, aber wir lassen uns gerne überraschen und auch bei 10% oder weniger liegen.
Wunderbar, herzlichen Dank.
Danke, bitte.
Die nächste Frage, bitte.
Unsere nächste Frage kommt nun von Olaf Storbeck, Financial Times.
Ja, guten Morgen und vielen Dank, dass Sie mich annehmen. Erstmal Glückwunsch zu den Ergebnissen. Ich werde jetzt trotzdem eine kritische Frage stellen, weil wir irgendwie immer das in der Suppe suchen. Wenn man sich diesen Einmaleffekt bei Health anschaut und den mal kurz wegdenkt, gehe ich dann richtig in der Annahme, dass die Ergebnisse eigentlich leicht unter den Analystenschätzungen gewesen wären?
Ah, nee. Okay, so bei der Lebensversicherung, nein, wenn Sie den Sondereffekt bereinigen, da wurden wir einen operativen Gewinn von 1.075 Milliarden. Unsere Prognose ist 4,2 Milliarden für das Jahr. So, eigentlich wäre ein Tick besser. Jetzt 25 Millionen sind Rundumfehler, so im Grunde genommen. So, ich würde sagen, bereinigt um den Sondereffekt liegen wir gerade in unserer Prognose. Und ich würde nicht erwarten, ich habe auch gesehen, die Analysten, die haben nicht besser erwartet als unsere Prognose geteilt durch 4. So, da sollte überhaupt keine Überraschung sein. Eigentlich, wenn eine Überraschung, eher vielleicht positiv als negativ.
Darf ich noch eine Frage stellen? Sie sind ja mit Ihrem Aktienrückkaufprogramm jetzt fast durch. Ist da für das zweite Halbjahr noch irgendwas geplant oder wollen Sie sich jetzt irgendwie doch ein bisschen Polster für Akquisitionen anlegen? Können Sie da ein bisschen was zu sagen?
Ja, so das Aktienrückkaufprogramm ist eigentlich jetzt durch. Seit ein paar Tagen haben wir das Programm abgeschlossen. Und für die Zukunft, wie immer, wir werden einfach unsere Optionen offen halten und dann wir werden schauen, ob wir potenziell inorganische Möglichkeiten haben. Falls wir keine guten Möglichkeiten finden, da werden wir, wie schon gemacht haben, in der Vergangenheit werden wir schon in Richtung Buybacks gehen, aber jetzt ist zu früh, um eine Entscheidung zu treffen. So, wir werden einfach weiterhin in der zweiten Hälfte die Situation analysieren. Und ich würde eher sagen, wir sprechen von Buybacks Anfang nächstes Jahr. Und das ist die Antwort wird abhängig sein von was wir potenziell machen könnten in den nächsten 6 Monaten.
Alles klar, danke.
Gut, die nächste Frage bitte.
Wir kommen nun zu einer Frage von Herbert Fromme, Süddeutsche Zeitung. Herr Fromme, Ihre Leitung ist hiermit geöffnet.
Ja, hören Sie mich?
Ja.
Ja. Gut, ja, ja. Also die erste Frage wäre, wenn der Direktversicherer Ende des Jahres kommt, kommt der rechtzeitig zur Wechselsaison, also kommt im Oktober, oder erst Ende des Jahres im Sinne vom Kalenderjahr? Zweite Frage zur Industrieversicherung. Wenn die Märkte sich verhärten und die AGCS allein aus Preiserhöhungen 4,5% mehr Umsatz macht, wieso ist dann die technischen Ergebnisse höher? So viele Großschäden in dem Bereich gab es noch nicht.
Ja. So, die erste Frage über Brexit habe ich nicht verstanden. Ja, das war direkt. Ja, können Sie die Frage wiederholen? Ich habe die Frage nicht richtig verstanden über die Direkt.
Sie sagten, dass der Direktversicherer Ende des Jahres auf den Markt kommt in Deutschland und in Holland. Heißt das Ende des Jahres im Kalendersinne oder im Oktober schon und damit auch rechtzeitig für die Wechselsaison in der deutschen Kraftfahrzeugversicherung?
Ah, ja, ne, wir werden schon bereit sein für die Saison. Ja, es läuft alles planmäßig bei Allianz direkt, was die Launch angeht. Es gibt
Sie kommen im Oktober.
Ja, ich habe noch einmal gesagt, vielleicht das kann Oktober sein, aber schon wie wir erwartet haben, ja. So definitiv zur richtigen Zeit auch für die Erneuerungssaison.
Dankeschön.
Und dann Sie hatten eine Frage über die Industrieversicherung. Ja, das Thema ist, es gibt sicherlich eine Hardening in der Industrieversicherung, aber klarerweise die Effekte von dieser Hardening werden wir eher im 2020 sehen, weil zuerst klarerweise muss man die Beiträge echt verdienen, so das gibt immer ein bisschen eine Verspätung, also sollte eher für die Ergebnisse in 2020 maßgeblich sein. Für 2019 ist noch ein bisschen zu früh. Man sollte rein theoretisch eine leichte Verbesserung schon in der zweiten Jahreshälfte sehen, aber das wird minimal. Und das Thema ist auch, man muss immer auch evaluieren, was die Ausgangslage ist. So, das gibt einmal die Effekte aus der Verbesserung in den Preisen, aber da muss man auch evaluieren, wie gut oder wie schwach die Ausgangslage ist. Aber in 2020 würde ich schon erwarten, dass wir bessere Ergebnisse haben als 101% Combined Ratio.
Aber strukturell machen Sie dann nichts mehr. Da war ja mal die Fusion mit Euler im Gespräch, dann war sie nicht mehr im Gespräch. Da passiert nichts mehr. Das bleibt jetzt, das ist jetzt fertig.
Ja, sagen wir so, die Idee von der Fusion mit Euler Hermes, das ist von Tisch, obwohl wir trotzdem Kapitalsynergien erheben werden, aber wir fokussieren uns eher auf Kapitalsynergien, ansonsten werden wir nicht mehr die zwei Gesellschaften operativ zusammenbringen. Und ansonsten bei AGCS passiert ziemlich viel jetzt, aber klarerweise, es geht nicht nur Preiserhöhungen. Es gibt auch starke Re-Underwriting, die wir gerade vornehmen. So, es gibt viel, das gerade jetzt bei AGCS passiert, aber im Sinne, wie Sie gesagt haben, von einer Verschmelzung, wenn man so will, mit Heule Hermes, das ist vom Tisch.
Dankeschön.
Bitte.
Meine Damen und Herren, noch einmal zur Erinnerung, bitte drücken Sie Stern 1 auf Ihrem Telefon, um eine Frage zu stellen. Unsere nächste Frage kommt nun von Alexander Hübner von Reuter. Reuter, bitteschön.
Ja, guten Morgen, Herr Tetteriol. Bei mir ist eigentlich nur eine Frage übrig geblieben, und zwar zum Thema Allianz Global Investors. Die sind ja immer wieder oder werden ja immer wieder gehandelt als möglicher Konsolidierer in der Asset Management Branche. Vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen. Ist das im Moment ein Thema? Ist das was noch köchelt? Ist das was akut ist? Oder sagen Sie, das braucht man grundsätzlich nicht?
Also ich würde Folgendes sagen, dass man potenziell eine Konsolidierung in Asset Management sieht, ist wahrscheinlich, weil man sieht, dass für die aktive Asset Manager ist nicht immer einfach, aber ich würde auch sagen, für die passive Asset Manager, die Margen sind sehr, sehr niedrig, so Skaleneffekte sind schon wichtig, so dass man in Richtung Konsolidierung geht, das ist durchaus möglich. Und klarerweise, wenn eine Konsolidierungswelle kommt, wäre Allianz eher ein Konsolidierer als irgendjemand, der konsolidiert wird. Aber da muss man wie immer auch die richtigen Opportunitäten haben, weil insbesondere im Asset Management, ja, die Skaleneffekte sind wichtig, aber die Kultur ist auch wichtig, insbesondere in dem aktiven Bereich. So, ja, potenziell Konsolidierung ist eine gute Sache. Wir wären sicherlich eine Gesellschaft, die konsolidieren kann, aber es ist auch wichtig, dass man andere Parameter berücksichtigt. Und ich würde Folgendes sagen, wenn wir was Konkretes hätten, da können wir darüber sprechen, aber momentan gibt es nichts zu sagen.
Okay, danke.
Bitte.
Noch einmal zur Erinnerung, bitte drücken Sie Stern 1 auf Ihrem Telefon, um eine Frage zu stellen. Herr Steffen Weyer von dpa AFX hat jetzt nun unsere nächste Frage.
Ja, guten Morgen allerseits, Herr Zariol. Ja, auch von bei mir sind nicht mehr viele Fragen übrig, eigentlich nur noch eine, nämlich zum Thema Boeing. Da hatten Sie ja gesagt, dass Sie gut rückversichert sind, dass quasi, wenn alles ganz schlimm kommt, bei 150 Millionen, glaube ich, Schluss ist. Mehr muss die Allianz nicht zahlen, war jetzt mein letzter Stand. Nun hat Boeing ja auch Milliardenbelastungen verbucht. Da ist dann die Frage, was ist davon am Ende versichert oder nicht. Können Sie uns vielleicht ein Update geben, was diese, was sowohl den Blick der Allianz darauf, auf Boeing und den ganzen Schaden ausmacht, als auch vielleicht, wie Sie das im Markt sehen, wie viel überhaupt da versichert ist, weil die selber sagen ja nichts.
Ja, bei Boeing, ja, wie gesagt, unsere Exposure ist bei 150 Millionen Euro. Das ist auch, um präzise zu sein, wenn wir sagen 150 Millionen Euro, ist nicht unbedingt das maximale Exposure, es könnte ein bisschen höher werden, aber wir denken, 150 Millionen wäre schon eher in Richtung Worst Case. So, in dem Fall, dass das sich nicht geändert, weil wenn wir über den Fall gesprochen haben, das war noch im Mai, wir hatten klarerweise schon eine gute Sicht über was bei Boeing in dem Fall passiert. So, zum Beispiel bei dem Grounding, das ist ein Thema, das weitergeht, haben wir schon die absolute Limit erreicht, so das kann uns nicht mehr treffen, und das war schon in unserer Schätzung von 150 Millionen als maximale, sagen wir so, als Worst-Case-Szenario berücksichtigt. So, ich glaube, es ist insgesamt überschaubar. Wir haben auch weiter reserviert im zweiten Quartal, nicht einen großen Betrag, aber wir haben die Reservierung nach oben gebracht. So, ich glaube, die übrige Exposure, die wir zu dem Boeing-Fall haben, wäre sehr, sehr überschaubar für die Allianz-Gruppe.
Okay, vielen Dank. Können Sie sagen, wie weit Sie das nach oben gesetzt haben? Ich glaube, 50 war das letzte Mal, oder?
Ja, wir sind um ungefähr 20 Millionen hochgegangen im Quartal.
Okay, vielen Dank.
Bitte.
Wir haben nun eine Folgefrage von Olaf Storbeck, Financial Times.
Ja, ich habe noch eine kurze Frage zu diesem Rückgang des Investment Results bei der Unfall- und Schadensversicherung. Ist das richtig oder wäre das richtig zu sagen, das ist hauptsächlich getrieben durch die Zinsentwicklung im zweiten Quartal oder was steckt dahinter?
Das war ein Schadenunfall, meinen Sie? Nein, Schadenunfall,
ja.
Das hatte nichts zu tun mit der Zinsentwicklung. Eigentlich, wenn Sie sehen, die laufende Rendite, das ist sogenannte Current Yield, ist sogar stabil. Die Senkung von unserem Kapitalanlageergebnis im zweiten Quartal war eher, dass letztes Jahr hatten wir mehr Dividenden aus Private Equity Bereich. Die waren besonders hoch. Es gab auch einen Sondereffekt. Dieses Jahr sind die Dividende eher normal. So, da gibt es keine Senkung wegen der Kapitalanlageerträge aus festzinsliche Wertpapiere. Das wird ein bisschen kommen in der Zukunft, man braucht nicht zu diskutieren. In der Zukunft werden wir sicherlich ein bisschen Druck kriegen, die muss man kompensieren durch das versicherungstechnische Ergebnis. Aber für das zweite Quartal, das war kein Thema.
Alles klar, danke.
Bitte.
Meine Damen und Herren, noch einmal zur Erinnerung, bitte drücken Sie Stern 1, um eine Frage zu stellen. Wir haben nun eine Frage von Herbert Fromme von der Süddeutschen Zeitung. Bitte schön, die Leitung ist hiermit geöffnet.
Noch eine Frage. Es gibt da Spekulationen, dass diese New Yorker Entscheidung zum Child Victims Act hohe Forderungen gegen Versicherer bedeuten würde. Travelers hat da hohe Reserven gestellt. Sind Sie da betroffen?
Das New York-Thema sollte uns nicht unbedingt treffen, aber da muss man immer sehen, was bedeutet, wenn das in anderen Staaten auch so eine Interpretation sich durchsetzt. Am Ende könnte auch sein, dass wir irgendwie betroffen sind, aber momentan aus dieser Diskussion in New York sind wir noch nicht getroffen, aber klarerweise müssen wir die Situation beobachten und sehen, was andere Staaten potenziell machen können.
Haben Sie da im zweiten Quartal höhere Rückstellungen gebildet für Eventualitäten?
Nein, weil das war nicht notwendig. Und das ist alles so unklar. Noch so wegen der Entscheidung in New York gab es bei uns keine Notwendigkeit, die Rückstellungen anzupassen. Und wie gesagt, wir werden die Situation beobachten. Und falls wir zur Schlussfolgerung kommen, dass wir die Reserve anpassen müssen, da werden wir das tun, aber was ist passiert in New York jetzt, hat nicht zu einer Reserveverstärkung bei uns geführt.
Danke.
Wir haben nun eine weitere Frage von Michael Flemig von der Börsenzeitung. Bitte schön.
Ja, Michael Flemig, da nutze ich die Gelegenheit zu drei Nachfragen. Sachversicherung Deutschland, Brexit und genau, Sachversicherung Deutschland. Wenn ich die 7,7% Belastung aus Naturkatastrophen normalisiere, sagen wir mal auf 2%, landet die Sparte bei einer Kostenquote von 90%. Ist das ein Niveau, das Sie mittelfristig auch erwarten? Kann man da noch besser werden oder wird es wieder schlechter werden? Und dazu auch, welche Produkte treiben eigentlich diese Combined Ratio so nach unten? Die zweite Frage zum Brexit, wenn jetzt der No-Deal-Brexit kommt, gibt es da Sonderbelastungen, die Sie erwarten? Und die dritte Frage zu den aktivierten Abschlusskosten, die jetzt in Amerika, wo der Abschreibungszeitraum verlängert worden ist, gibt es ähnliche Projekte irgendwo anders weltweit, die Sie vorbereiten? Danke.
Okay, so bei dem Thema Sachversicherung Deutschland, Sie müssen nicht unbedingt die 95,6 und die ganze 7,7% bereinigen, weil es gibt immer Naturkatastrophen, auch so.
Nee, ich habe es auf 2% etwa gerechnet, dann lande ich bei 90.
95,6 minus 2%, ja, weil wir haben insgesamt...
Minus 7,7 habe ich gerechnet, plus 2%, dann lande ich etwa bei 90%.
So, sagen wir so, die Belastung, Naturkatastrophen in Deutschland, ne, war 7,7%. Und angenommen, wir sagen, in der Regel sollte er bei 5, so, das wäre 3, da würden sie bei 92,6 landen. Und das wäre absolut, was wir als, sagen wir so, Ambition haben. Ich glaube, wenn Sie die Zahlen von Deutschland bereinigen, aber Sie müssen eher mit einer 5% Belastung bei Naturkatastrophen, da kommen Sie auf die Combined Ratio, die wir schon in Deutschland anstreben. Und wie gesagt, das läuft wirklich gut momentan in Deutschland, so wir sind wirklich zufrieden mit der Entwicklung von Allianz Versicherung. Dann Sie hatten eine Frage über Brexit, was erwarten wir von Brexit? So, es ist immer schwierig zu wissen, was ob das passiert oder nicht. Ich bin der Meinung mittlerweile, dass wir eher in Richtung Brexit gehen und das könnte auch nicht ein schönes Brexit sein. Was bedeutet für uns, wahrscheinlich könnte man ein bisschen mehr Volatilität in den Märkten reinkommen. Und uns gesagt, ich glaube, es gibt genug Volatilität schon jetzt, weil die China-USA-Geschichte oder auch die Slowdown in der Produktion in Deutschland, das schafft schon ein bisschen Volatilität in den Märkten. So wahrscheinlich Brexit per se wird auch nicht so viel mehr Volatilität reinbringen. Aber könnte man immer diskutieren, vielleicht macht die Märkte noch ein bisschen instabiler. Aber wir sind mittlerweile schon vorbereitet, dass die zweite Jahreshälfte könnte ein bisschen schwieriger sein, was die Entwicklung in den Finanzmärkten angeht. So, ich bin der Meinung, es wird überschaubar sein, wenn man denkt, dass wir sowieso schwierige Kapitalanlagemärkte haben werden. Und dann die dritte Frage war, können Sie bitte wiederholen?
In den USA haben Sie ja diesen Sondereffekt von 220 Millionen, dadurch, dass Sie den Abschreibungszeitraum verlängert haben. Gibt es für andere Produkte, die Sie irgendwo weltweit haben, ähnliche Überlegungen, Abschreibungszeiträume zu verlängern und so einen Sonderertrag zu generieren?
Nein, das war nur speziell für die USA, wo diese Laufzeit von 20 Jahren war ein bisschen zu kurz. Und jetzt sehen wir, dass die Laufzeit der Verträge deutlich länger ist, so das ist nur was speziell für die USA, ansonsten es ist kein Programm, das wir da in München angestoßen haben. Nee.
Okay, gut, danke.
Wir kommen nun zu einer Frage von Thomas Bergmann, Börsenmedien.
Ja, guten Tag, Herr Terzario. Mein Name ist Thomas Bergmann vom Börsenmagazin Der Aktionär. Könnten Sie uns vielleicht einen kleinen Ausblick, was die Dividende betrifft, geben. Sie hatten ja 9 Euro jetzt für 2018. Tendenz eher steigen, gleichbleibend. Vielleicht ein Wort dazu. Dankeschön.
Ja, wir haben diese Regel, dass wir 50% von unserem Jahresüberschuss als Dividende ausschütten. So, wenn der Jahresüberschuss, sagen wir so, um 5% über dem Vorjahresniveau liegt, sollten wir eigentlich ein bisschen mehr als 5% Dividendensteigerung haben, weil wir mittlerweile auch die Buybacks gehabt haben. Wenn der Jahresüberschuss flach bleibt, da würde die Dividende ein bisschen höher sein, wegen dieser Buyback-Effekt. So, ich kann Ihnen sagen, voraussichtlich werden wir einen Jahresüberschuss haben, der über das Niveau von 2018 liegt. Und wenn man auch die Buybacks berücksichtigt, die wir betätigt haben, sollte man erwarten, dass die Dividende für 2019 höher sein werden als die Dividende von 2018.
Dankeschön.
Meine Damen und Herren, wir kommen nun zu einer Frage aus der englischen Konferenz.
We now come to a question from the English conference.
We're now now take our next question from Catherine Shi of Insurance Insider. Please go ahead.
Hello. Two questions, if I may, on AGCS. The first is, you did say you've got some more homework to do on rectifying the underwriting result at AGCS. I just wondered how far you were going to take this and if you could give any more detail. Swiss Re earlier this week announced it would cut its gross written premium at its corporate solutions unit by 20%. I wondered if you'd do anything quite as radical as that. And my second question would be, what is your long-term view of big ticket corporate risk at Allianz? Thank you.
Yeah, maybe I start with the second question, which is our view about the industrial business. I would tell you that there is more cycle in the industrial business compared to what we see in general in retail, or at least in continental Europe. So definitely it's a business where we need to be ready. There is more of a cycle. Also, there is more volatility because when you have big tickets, you might have also larger losses. So this is something that clearly we need to appreciate. And I would also say that over the cycle tends to be more competitive compared to retail business in continental Europe, which means that to run successfully an industrial business, you need to be top class, right? There are markets where you can be average. An average player, you can make a good return, and there are markets where you, in order to make good returns, you need to be top class. So what we need to do is to make sure we have a top class organization from a cost point of view, from a technical excellence point of view. This is the only way, you know, we can ensure that over the cycle we're going to be profitable. Or at least beating the profitable maintenance, beating the cost of capital. On the what we are doing in AGCS right now, clearly we are taking rate increases, as a lot of competitors are doing, but we're also looking at what kind of re-underwriting we need to do, in what kind of businesses we want to be present, what kind of businesses we are thinking they are structurally more challenging. So I wouldn't say we are going to go all the way like this competitor has been doing, but I would say that there could be something in between doing nothing and just relying on rate increases and doing what they've been doing. So it's not just about price increases. There is also a portfolio review that we are undertaking right now.
So could we be seeing some shrinkage in the AGCS business?
Potentially, as we go through the review, we might even see some shrinkage.
Okay, thank you very much.
I think we can take the last question.
I'll take our next question from Ben Dyson of SNP Global Market Intelligence. Please go ahead.
Well, hi there. Yeah, I was saying, there was some reports that AGCS was going to securitize cyber risk, and so I was just wondering if you could say a little bit more about your plans there and how you plan to overcome the problems with correlation there.
Yeah, I read the article too. I would say this is not a priority number one or something that we want to be scale. So from that point of view, I would say we are kind of still cautious regarding cyber risk and the capacity we want to allocate to that kind of business. So from that point of view, yes, we are testing things, and we might be testing also securitization, but don't think that this would be something big scale.
Okay, thanks.
Welcome.
Okay. Then, if there are no other questions.
Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Fragen mehr. Ich möchte nun aus diesem Grund das Wort wieder an Herrn Giulio Terzariol übergeben für abschließende Bemerkungen.
Okay, so thank you for taking the time to be on the call. And bedanke mich, dass Sie bei den Call waren und wir gehen hier in München in Urlaub. So wahrscheinlich gehen Sie auch im Urlaub. So ich wünsche Ihnen einen guten August und möglicherweise einen guten August in Urlaub mit Ihrer Familie. Und dann, ich bin mir sicher, wir treffen uns wieder im November für das dritte Quartal. Schönen Tag noch.
Danke.
Wunderbar. Danke für Ihre Teilnahme, Ihr Interesse und Ihre Fragen.
Meine Damen und Herren, hiermit ist die heutige Konferenz beendet. Wir danken für Ihre Teilnahme und wünschen noch einen angenehmen Tag.